I think you're being naive.
Naive?
Did it ever occur to you that the Admiralty may have set you up to provoke a war they wanted? It's naive to think that horrible things that we can't understand have simple explanations. Because simple explanations make us feel like we have control when we don't. We know why the Silence attacked us, and it wasn't any one thing, oh my gods. We did 1,000 things, good and bad, every day for 40 years to pave the way for those attacks.
Something has to be done.
You know what that is?
Medal of Distinction.
This is before I heard about this resignation of yours, so...
Hallo und herzlich willkommen im kühlen Weltall, sollte man mal sagen, bei den Temperaturen draußen, im Serienkosmos von Battlestar Galactica. Wir sind Banos Gedo Galactica, ein Podcast zu Battlestar Galactica. Wir reden spoilerfrei über jede Folge der erfolgreichen Sci-Fi-Serie, die von 2004 bis 2009, Pi mal Daumen, Miniserie ausgeschlossen, im Fernsehen lief. So, das war eine ungewöhnlich lange Anmoderation, aber ich wollte mal hier so unseren Heldenstatus des heutigen Tages unterstreichen. Und wir? Ja, ja.
Ja, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Und wir sind Britt-Marie und...
Patrick, hi.
Ja, das hat noch gefehlt. Das war die letzte Info.
Ja, tatsächlich, man weiß ja nie, wann Menschen zu einem Podcast stoßen. Ich tatsächlich bei meinen anderen Formaten, die ja nicht irgendwie seriell aufgebaut sind, denke ich mir, die kommen dann eben dazu, wann auch immer sie dazukommen. Und hoffentlich bleiben sie hier und mögen uns gerne. Aber in dem Fall vergesse ich eben auch gerne mal zu erwähnen, was wir hier machen. Weil ich gehe eigentlich nie davon aus, dass Menschen anfangen, das hier zu hören in Staffel 3, Episode 8.
Genau, ja. Das denke ich nämlich auch. Ich denke immer auch, die wissen doch eigentlich, wer wir sind. Aber ich meine, man ist vielleicht überraschter, als man denkt, wenn man herausfinden würde, wie viele Leute vielleicht doch spontan irgendwie mal also mit der neuesten Folge anfangen, weil sie einen gerade entdeckt haben oder
ja,
so.
Ja, natürlich. Und ich meine, die Seriengeschichte, die Geschichte der Popkultur zeigt ja eben auch, dass einige Serien eben relativ lange struggelten und dann einfach ein riesen Publikum fanden. Ich glaube, der richtig große Hit, der wirklich sehr, sehr spät zu sich gefunden hat, war zum Beispiel sowas wie Breaking Bad. Ich glaube, wo dann, glaube ich, 90% des Publikums erst nach Staffel 4 oder so dazu kam. Und das dann ein riesen Hit wurde auf Netflix, aber eben auch tatsächlich einherging mit dem populärer werdenden Streamingdienst Netflix, der dann plötzlich Breaking Bad zeigte und plötzlich fand die Serie ein Publikum, das es vorher nie hatte.
Ich habe es tatsächlich auch noch eine der weißen Flecken in meiner Serienlandschaft. Also habe ich tatsächlich bis heute nicht gesehen. Ich meine, natürlich weiß ich, worum es geht. Ja. Und eigentlich mag ich ja Bryan Cranston auch und so. Also ich glaube, der spielt es auch wirklich gut. Der hat ja auch mehrfach Lob dafür bekommen. Aber ich weiß nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob die Serie, wenn ich sie heute gucken würde, noch so gut standhält.
Sag das nicht, sonst kriegen wir demnächst hier wieder diverse Mails an galacticapodcast@gmail.com, die sagen, mach doch mal Breaking Bad.
Ja, genau, wenn ihr durch seid mit Battlestar Galactica, das wäre dann aber ein ganz anderes Genre.
Ja, ja. Übrigens, wir freuen uns tatsächlich über jedwedes Feedback und natürlich auch Serienwünsche, also für Serienprojekte, Podcastprojekte, die wir hier nachbeginnen können. Und ich glaube, wir liebäugeln beide mit der Idee, hier auf Banos Kino Galactica was folgen zu lassen. Mal gucken, möchte ich mal sagen, so ganz unverbindlich. Aber bitte, 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 kein Star Trek. Also bei aller Liebe zu Trek,
also es müsste doch was sein, was wir vielleicht nicht kennen, also was einer nicht kennt. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht kenne, ist hoch, aber ich glaube, wir kennen sonst das meiste schon ganz gut, oder?
Also
Sci-Fi-mäßig meine.
Ja, in Bezug auf Star Trek ist eben der Punkt, der mir im Weg steht. Erstmal hast du bereits einen Trek-Podcast und es gibt eben auch bereits 12.000 Star Trek-Podcasts und gerade zu TNG.
Ich meine, ja, du hast recht für dieses Format, aber ich zitiere mich einfach mal selber, so viel zu es kann nie genug Star Trek-Podcasts da draußen geben.
Ja, aber meine Maßgabe ist auch die, ich würde gerne immer Podcasts machen, die ich auch selber gerne hören würde. Und ich muss sagen,
natürlich,
im Falle von Star Trek, auch durch Trekgasm, aber natürlich auch durch Star Trek The Next Conversation, den ich gerne höre, oder Trek am Dienstag und diverse andere Formate, bin ich eben, ich möchte nicht sagen übersättigt, aber gesättigt genug. So.
Ja, ja. Nee, kein Thema. Also dann, genau, lasst es uns wissen.
Ja. Wir sprechen heute über, und die Serie geht ja auch noch ein bisschen, also wir sind gut ausgebucht bis Anfang nächsten Jahres, über Battlestar Galactica, im Spezifischen über die Folge Hero, zu Deutsch Helden, versendet auf Sci-Fi am, ich muss mal kurz nachgucken.
17. November 2006?
Genau so war's. Ich muss ja meine Reiter öffnen.
Wie gut, dass ich deine Notizen sehe.
Ja, ich habe natürlich das falsche Browserfenster
hier
geöffnet.
Ich will mich hier nicht mit falschen Federn schmücken.
Nein, Regie Michael Reimer, gestandenes Serienzugpferd, immer zur, immer zu, ich wollte gerade sagen, zu allen möglichen Schandtaten bereit. Immer zur Stelle, das wollte ich sagen, wenn es hier geht.
Wahrscheinlich
geht,
beides.
Ja, eine solide Folge abzuliefern und Buch, Drehbuch von David Icke, dem Co-Showrunner, neben Ron Moore, der Serie. So, haben wir Housekeeping? Ich glaube nicht.
Nein, ne? Nicht, dass ich wüsste.
Nein. Ron Moore beginnt den Podcast-Kommentar diese Woche mit, das Gebot der Stunde sei gewesen, erstmal ein bisschen Kosten zu sparen, weil der Staffelstart sehr teuer gewesen sei, wegen der allen der neuen Sets und der visuellen Effekte, und das ist eben auch nachvollziehbar. Und eben Colonel Ty, der seines Colonel-Amts zwischenzeitlich mutmaßlich enthoben wurde, wieder in die Crew zu integrieren. Und das ist eben hier so die Aufgabe der Stunde, und das alles in Form einer ja weitgehend inhaltlich Standalone-Episode, die eben ja mit dem Schlussakt, in dem eben Ty und der Dame das Gespräch suchen und wir dann ihre alten freundschaftlichen Bande knüpfen, weitgehend, die steht so ein bisschen losgelöst vom Rest der Rahmenhandlung. Hm. Aber
ja, wobei, ich finde, sie ist enorm wichtig für die Figur von Adama. Also das ist eine der allerwichtigsten Episoden vielleicht für seine, für seinen persönlichen Charakter-Arc oder seinen Charakter-Personifizierung etc. Tatsächlich habe ich eigentlich fast durchweg, egal welche Serie, sehr gute Erfahrungen gemacht mit so lose stehenden Episoden. Mhm. Es ist tatsächlich oft so, und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht echt dann so eine Art mentales Ding ist, wenn man Sachen schreibt und man weiß, man hat einfach wenig Geld zur Verfügung, dass dann oft auf klein-klein gespielt wird und das dann oft dazu führt, dass man tiefer in die Charaktere eintaucht, weil man halt einfach nicht so viel, ich sag mal, drumherum hat, das irgendwie ablenkt. Man hat keine großen Schlachten oder irgendwelche riesigen Dramenplots, sondern man muss dann halt einfach, man erforscht die Charaktere mit denen, die man halt zur Hand hat, und das meist auf kleinem Raum. In dem Fall haben wir das Raumschiff, aber manchmal sind es auch schon fast so kammerspielartige Folgen. Und sowas mag ich, und sowas ist oft dann auch wirklich sehr gut. Und ich finde auch in dieser Folge, das kann ich vorwegnehmen, fand ich das alles recht gut gelungen. Also ich war überrascht, wie gut mir die Folge gefallen hat, dafür, dass sie eigentlich so ein Standalone-Ding innerhalb eines größeren Rahmens ist.
Ja, ja, ja. Ich glaube, sie genießt den Ruf einer Bottle-Show, ein Format, was damals in den Nullerjahren und auch in den Jahrzehnten davor, glaube ich, noch nicht so populär war, wie es heutzutage ist, wo es ja, ich glaube, so die Begrifflichkeit, wie man das anwendet, in dem Begriff Bottle-Show hat sich so ein bisschen gewandelt.
Ja, oder Bottle-Episode, ja,
Nämlich insofern, dass man sagt, das ist eigentlich so eine Folge, die ein bisschen aus der Reihe fällt, aus dem Format fällt und mal was Eigenes versucht. Und eine Bottle-Show in dem Kontext hier ist natürlich eine Bottle-Show einfach, die hauptsächlich am bestehenden Set spielt, wo man eben nicht aufregende visuelle Effekte hat, keine Riege an Gaststars, sondern einfach eine Folge, mit der man einfach ein bisschen Kosten sparen kann, die weniger aufwendig zu produzieren ist. Und unter diesen Voraussetzungen, muss ich sagen, haben die hier ein gutes Ding gemacht. Ich mag die auch ganz gern. Ich bin überrascht davon, dass die im Fandom nicht so geliebt wird. Also wenn man so bei Reddit mal guckt oder in alten Messageboards und auch auf dieses Rolling Stone Ranking der aller Battlestar Galactica Folgen gerankt, landet die immer relativ weit hinten. Und ich mag die auch ganz gerne, ehrlich gesagt.
Glaubst du, weil sie im Grunde ja einfach das Idealbild von Adama zerstört?
Gibt es ein Idealbild von Adama? Ich fand den auch
vorher
schon ganz schön rough.
Er wirkt ja doch immer, das ist ja immer, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass er so ein bisschen so die moralische, große moralische Instanz ist auf diesem Schiff. Und man eigentlich nach dem Motto, man kann sich immer darauf verlassen, dass Adama eigentlich richtig entscheidet. Jetzt hatten wir ja aber schon bis zu diesem Punkt ein, zwei Entscheidungen, wo ich auch gesagt habe, Mensch, Adama, also dafür, dass ich dich eigentlich für den großen moralischen hier Apostel halte, war das schon ein bisschen fragwürdig. Und aber trotzdem hat er es geschafft, finde ich, sich bisher so diesen Ruf aufzubauen. Also nach dem Motto, er entscheidet hart, aber fair so und solche Dinge. Und er weiß eigentlich auch moralisch, wo er eigentlich hinzugehen hat und so weiter. Also solche Geschichten. Und da kann man sich drauf verlassen. Und jetzt plötzlich haben wir da aber eine Dama. Ich finde, das wird, also da wird einfach komplett einem so das Tuch von den Augen weggezogen, so nach dem Motto, dieser moralische Held, von dem wir immer dachten, irgendwie der hochgediente, große General und so, ja, nix da, ja, also und vor allen Dingen auch zum Beispiel, dass die Versetzung auf die Battlestar ja einfach eine Bestrafung auch war, also ein runter, wie sagt man, ein Degradieren ja, auch ja. Im so, also und das sind ja so Dinge plötzlich, wo dann sich so Abgründe auftun im Hintergrund, wo man so denkt, oh, okay, das framet dann plötzlich so diese ganzen Charakter völlig anders.
Das
fand ich sehr spannend.
Das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, auch super wichtig und ist auch Ron Moore wichtig gewesen, erwähnt in seinem Podcast-Kommentar, was ich einfach, weil ich so dieses Ränkesystem im militärischen Kontext nie so richtig vor Augen habe oder nie so richtig durchsteige, mir auch damals, als ich die Serie sah und jetzt ein weiteres Mal und war richtig bewusst geworden, dass es im Grunde natürlich so eine Abschussposten ist, auf dem man zuletzt saß. Ich meine, klingt zwar wahnsinnig gut, gemessen daran, wie wichtig die Galaktika jetzt eben für die restlichen überlebenden Menschen ist. Aber im Grunde, sagt auch Ron Moore in seinem Podcast-Kommentar, ist ein Commander zu sein von so einem Museumsschiff im Grunde das Allerletzte. Hm. Das willst du nicht haben, wenn du Anfang 60 bist und so am Ende deiner militärischen Laufbahn. Naja. Das ist nicht besonders cool.
Genau, also ich habe halt gedacht, das lässt sich damit erklären, so nach dem Motto, er muss sowieso in Rente gehen und dann geben wir ihm nochmal ein halbes Jahr oder Jahr quasi, wo er sozusagen einen Ruhigen schieben kann und dann ist auch gut. Also deswegen habe ich es nicht als Bestrafung gesehen, sondern eher so als Belohnung nach dem Motto, ja, du musst dir jetzt nicht das letzte Jahr, wo du sowieso weißt, dass du in Rente gehst, noch irgendwie einen super Kopf machen, sondern jetzt kannst du es ruhig auch angehen lassen, nochmal ausklingen lassen und so. Also so habe ich das gesehen, aber natürlich ist das nur eine Interpretationsart.
Ja.
Die andere ist natürlich, du wirst als General mit sehr großer Erfahrung und eigentlich jemandem, der gewohnt ist, mit beiden Beinen in der Action zu stehen, straff versetzt auf eigentlich de facto eine alte Rosslaube, ja, also der wird ja mit der definitiv keine großen Kämpfe führen.
Nein.
Und stattdessen darf er noch ein bisschen hier die irgendwie durch die Gegend fliegen nach dem Motto, ah, guckt an, muss er sich mit Touristen auseinandersetzen, also dieser ganze Kram und ich habe da, also man hätte da auch alleine drauf kommen können, wenn man sich die Prämisse der Serie anschaut von Anfang an, aber wie gesagt, ich hatte das eigentlich positiv interpretiert.
Du hast ja recht, im Grunde ist es eher zu gut für diesen Posten und eben das die verdiente Strafe dafür, dass er wahrscheinlich Zeit seines Lebens zu integer war und zu wenig gewillt war, dieses militärische Ränkespiel damit zu spielen und zu wenig Karrierist und eben auch immer sehr fixiert darauf, alte Freunde mitzuschleppen, wie zum Beispiel Saul Tai, der offensichtlich ein Alkohol und diverse andere Probleme hat und in der Hinsicht integer zu sein, also moralisch, ethisch integer und genau deswegen dort gelandet ist. Das vergisst man eben ganz schnell, weil wir haben zu Beginn der Miniserie oder der Mitte der Miniserie dann auf diesen Genozid, diese Explosion, diese Nukleare, die ab Galactica, die Caprica verstrahlt und alle anderen Kolonien. Und ab dem Moment ist natürlich hier Commander damals noch mittlerweile Admiral, der heißeste Shit und du hinterfragst dich mehr, dass er eigentlich gestrandet war.
Ich habe General gesagt, ich meinte Commander, ja.
Ja, er war mal Commander, jetzt ist er Admiral. Und man hinterfragt das eben nicht mehr, lange, lange Zeit. Und ist diese Folge ganz gut daran zu erinnern, dass er eben nicht immer der heißeste Shit war, bevor die Caprica explodierte.
Also wo man es angedeutet schon sieht, ist in der Folge, in der wir ja auf das andere Schiff treffen, das ja eben nicht ein altes Museumsschiff ist, sondern ein aktiv ein aktiv im Dienst stehendes Militärschiff.
Ja.
Und man hat halt einfach auch schon wirklich den großen Unterschied gesehen, allein schon in der Bestückung. Also was die an Waffen an Bord hatten und an Lebensmittel und an Ersatzteilen und den ganzen Kram, das hat ja die Galaktika alles nicht. Und das hatte die nicht, weil sie nicht irgendwie, weil es nicht vonnöten war. Es war ein Museumsschiff.
Ja.
Also und ich finde, da wurde es schon so ein bisschen angedeutet. Aber was ich halt noch ganz spannend finde ist, und jetzt greifen wir hier vor, aber ich finde, wenn wir jetzt schon über Adama sprechen, dann kann ich da auch einmal kurz vorgreifen. Ich fand noch sehr spannend am Ende, als dann nämlich Roslin zu ihm sagt, ja, aber bist du nicht mal auf die Idee gekommen, dass deine Vorgesetzten dich quasi als
Patsy, sagt man im Englischen Sündenbock?
Ja, genau, als Sündenbock quasi genommen haben und dich vorgeschickt haben, um einen Krieg vom
Zaun zu brechen.
Vom Zaun zu brechen, danke. Ich bringe alle meine Sprichwörter heute durcheinander. die eigentlich gewollt waren, also dass die dich quasi als Werkzeug benutzt haben und er auf diese Idee gar nicht gekommen ist. Und was ich so lustig finde ist, oder was ich auch irgendwie krass finde, und es ist auch wieder sehr bezeichnend für Adama, was für eine Hybris der Mann hat, dass er denkt, er ist alleine komplett verantwortlich für den Ausbruch des Krieges. Da dachte ich mir so, okay, also alleine schon die Vorstellung, dass er alleine dafür verantwortlich sein könnte, das ist so eine Hybris, dass der so viel von sich hält und denkt, der ist so wichtig, ja, dass er allein das könnte. Also ich meine, man kann es natürlich auch freundlich interpretieren und sagen, ja, er hat die ganze Schuld auf sich genommen und lebt jetzt seit Jahren, lebt er quasi, also seit 2, 4, wie auch immer vielen Jahre wir jetzt gerade unterwegs sind, ich weiß es gerade nicht mehr, lebt er da in der Schuld und so weiter. Ja, nix da. Alleine die Tatsache, dass er überhaupt annimmt, dass er so wichtig sein könnte, das finde ich auch krass. Mhm. Also da sieht man auch so ein bisschen Selbstbild, ja, also wie wichtig er selbst meint, er sei.
Ich glaube, es sind Pi mal Daumen so 20, 21 Monate. Ich weiß allerdings auch nicht mehr auf den Tag genau.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, wir waren 9 Monate, als die New Caprica gefunden haben, waren wir, glaube ich, 9 Monate unterwegs. Und wie lange jetzt aber New Caprica war, das habe ich jetzt nicht mehr
aufgeschrieben. New Caprica war ein Jahr, dann kam die Zylonen, da waren ungefähr noch mal 3, 3,5 Monate unter zylonischer Herrschaft und jetzt sind wir wieder ein paar Wochen unterwegs, wobei eben auch die, es gibt kein Stardate wie bei Trek, an dem man so ein bisschen bemessen kann.
Ist vielleicht auch besser, weil wir haben ja gelernt aus Star Trek, dass die Stardates sowieso keinen Sinn ergeben.
Nee, die ergeben keinen Sinn, genau wie auch Grenzen im All. Das fand ich aber auch ganz lustig. Ja. Moore referenziert ein bisschen Trek. Er sagte, auch da war das immer eine riesige Diskussion, damals bei TNG und DS9 mit Rick Berman zum Beispiel, der gesagt hat, wo ziehen wir den Grenzen? Wann sind sie im romulanischen Gebiet oder sonst wie im feindes
Gebiet? Aber so
eine
neutrale Zone oder so, das fand ich schon sinnvoll.
Ja, ja, aber er meinte, das ist natürlich immer die Diskussion, wie genau zeichnest du die? Du bewegst dich eben in einem dreidimensionalen Raum, aber du denkst ungefähr in 2 Dimensionen, wie auf so einer Landkarte. Ja, und er meinte auch, das sei, wenn man es genau nimmt, auch hier in dieser Story kein Logikloch, aber eine Logikschwäche, dass man eben sagt, okay, Bulldog hier, unser Gast da, gespielt von Carl Lumbly, der fliegt eben 3 Meter zu weit ins zylonische Territorium und wird sofort dann abgeschossen. Also das ist, er sagte, ja, unwahrscheinlich, sagen wir mal so, dass es so funktionieren würde. Und vor allem, dass sie sofort die Zylonis auch spitz kriegen, dass er da ist. Also das, da gibt es Logikschwächen, aber meine Güte. Es geht ja, um die Charakterzeichnung hier und das ist immer Battlestars Stärke. Deswegen soll es ihn verziehen.
Dann lass uns mal, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen.
Ja.
Lass uns mal gucken, was wir an Storylines haben, oder?
Genau. Eigentlich nur 2. Es gibt da nicht mehr groß aufzusplitten. Es gibt einen großen Handlungsstrang an Bord der Battlestar Galactica und einen kleinen, der, ich glaube, in Summe vielleicht 3, 4 Minuten ausfüllt an Bord der zylonischen Base Star. Mit dem fangen wir mal an, dann haben wir nämlich hinter uns.
Ja.
In einem Traum findet sich Deanna, also Lucy Lawless, an Bord der Galactica wieder, wo sie von patrouillierenden Wachen erschossen wird. Sie befiehlt einem Toaster, also einem zylonischen Centurion, sie zu erschießen, um vor ihrer Wiedergeburt das Jenseits zu sehen. So habe ich mal die Dinge gedeutet, so diese Zwischenwelt, in
also
der sich da befindet.
Also wieder so eine ganz seltsame Storyline, oder? Also ich habe ja erst gedacht, sie hat irgendwie...
Und sie hat einen Dreier hier mit Six und Bolter, das habe ich jetzt nicht erwähnt.
Ja,
okay.
Ja, also ich glaube, da wurde der feuchte Traum von so manchem Galaktiker-Gucker wurde wahr, als Six und Deanna da. Aber egal, Bolter lassen wir mal außen vor. Na, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich erst gedacht habe, sie hat eine Vision, als wir da sie in diesem Jenseits haben oder was auch immer das war. Ich dachte erst, sie hätte eine Vision, aber dann wacht sie ja auch wieder direkt da im Resurrection-Schiff halt auf. Mhm. Sie sagt ja zu Six dann auch, dass sie, also Six spricht sie an nach dem Motto, geht's dir gut, du siehst so ein bisschen fertig aus.
Ja.
Und dann sagt sie, ja, ich habe halt irgendwie seltsame Träume und schlaf halt schlecht. Und dann meint sie, ja, wie seltsame Träume. Und Träume bei Zylonen sind ja, also zumindest bei den Nicht-Toaster-Zylonen, sind ja doch fast immer Visionen. Also ich glaube, wir haben selten mal einen Traum gesehen, der nicht auch irgendwie eine Vision war. Und da sagt sie auch zu Six, nee, das sind keine normalen Träume, das sind irgendwie Visionen. Also so nach dem Motto, Gott steht in Kontakt mit mir. Und ich dachte so, wieder so ein Hybris-Ding. So dachte ich mal so, ja klar, Gott steht genau mit dir in Kontakt, aber ist okay. Jetzt ist es ja aber auch so, sie hat ja auch diese Prophezeiungsvorhersage bekommen von der, von diesem Orakel auf New Caprica. Und das hat sich ja zumindest auch erfüllt, wobei da immer die Frage auch für mich ist, wie viel davon selbsterfüllende Prophezeiungen sind, weil auch Deanna dann aktiv dazu beigetragen hat, dass sie eben dieses Kind dann auch im Arm halten wird. Also vielleicht hätte sie das gar nicht gemacht, wenn das Orakel vorher nicht gesagt hätte, dass das quasi passieren würde. Also das sind ja immer so diese, was ist das Huhn und was ist das Ei sozusagen, ja, was war zuerst da. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass sie jetzt eben auch wieder eine Vision hatte und meinte, dass Gott sie halt, also sie kontaktiert und dann die Vision selbst, und das fand ich nämlich ganz clever, haben sie dann wieder eben in den Tempel gelegt. Mhm. Und das ist ja mehr oder minder identisch mit dem Bild, das wir gesehen haben von Six und Balta, als sie die große Vision hatten, ja, dass sie ein gemeinsames Kind bekommen werden.
Ja,
da war die ja auch, genau, in diesem Tempel mit diesen Säulen im Hintergrund, mhm, und dieses ganz viel weiße Licht und so weiter. Und aber woran ich mich nicht mehr erinnere, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, Diana steht dann ja vor so einer komplett weiß, in weißem Licht gehüllte Gestalt.
Ja.
Ein vermeintlicher Engel, ein vermeintlicher Gott. Man weiß es in dem Moment nicht, was es ist, aber offensichtlich irgendein übermenschliches, überzylonisches, ja, Wesen. Hatten die in der Vision von Balta und Six auch,
nein,
ein übermenschliches? Nee, gell? Nein. Die hatten nur das Baby in der Krippe. Gell?
Nur das Baby in der Krippe, genau.
Okay, gut, mhm, ja. Aber das fand ich aber gut, weil wir dasselbe, also denselben Schauplatz hatten. Dann dachte ich, okay, also muss ja da vielleicht doch irgendwas dran sein,
ja,
weil wir den gleichen Schauplatz haben. Aber ich meine, dass es der gleiche Schauplatz ist, das wissen ja auch nur wir als Zuschauer.
Ja.
Und ja, in Wirklichkeit haben sie den gleichen Schauplatz genommen, wahrscheinlich, weil es billiger war. Die Kulissen waren schon da, sie mussten nur ein bisschen Licht draufhalten und so. Aber eigentlich sagt mir das doch als Zuschauer, wenn das identisch ist, dass da vielleicht dann doch was dran sein muss. Sonst wäre es nicht
identisch.
Das
ist in der Oper gefilmt, in Vancouver, genau. Dann ja, das ist tatsächlich vor Ort gedreht.
Das war jetzt ein ganz langer Monolog. Jetzt darfst du.
Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar für den Monolog und alle Menschen, die uns zuhören, sollten es auch sein, weil ich kann dazu ganz wenig sagen, ohne etwas zu spoilern. Das, okay, hier ist eben so eine Idee, aber ganz, ja, bewusst nur halb ausformuliert. Vieles bleibt unklar, was hier passiert. Ja. Grundsätzlich, was ich sagen kann, meine persönliche Befindlichkeit dazu ist, bei aller Kritik, die ich auch in den letzten Wochen geübt habe an dieser Baystar-Storyline, die ich eben für nicht immer wahnsinnig erbaulich finde und oft auch einfach dahin meandert, nur um am Ende dort wieder anzukommen, wo sie begonnen hat, nämlich, ja, was machen wir eigentlich mit Balta, fand ich das diesmal ganz gut, weil es eben relativ kurz und knackig ist und tatsächlich einfach so einen Weg weiter voranbringt, der eben eingeschlagen wurde schon in der letzten Staffel, nämlich dass eben die humanoiden Zylonen alle so ihre eigenen ideologischen, moralischen, geistigen Wege beschreiten. Also wir hatten ja tatsächlich hier schon Eight und Six, die sich vom Rest der Zylonen lösen und quasi sowas wie die neuen spirituellen Anführer werden. Mhm. Wir haben eben erfahren, dass zum Beispiel Leoben Conneuil dieses Hybridwesen da anbetet und andere wiederum sagen, ach Quatsch, ist doch nur so eine seelenlose halbe Maschine, was willst du eigentlich mit der? Und jetzt haben wir eben hier die die eben auch so ihren eigenen Weg geht, die sagt, okay, ich habe hier meine eigenen Geheimnisse, nämlich ich verschweige, dass ich quasi freiwillig in den Selbsttod, in den Selbstmord gehe, um etwas zu erfahren, was ich anderweitig nicht erfahren könnte. Also auch ihre geheimen eigenen Wege geht. Und das finde ich im Grunde ganz spannend, dass wir eben nicht mehr so diese ursprünglichen Gedanken haben, dieses vernetzten Hive-Mind und der künstlichen Intelligenz, die aber so sich vernetzwerkt und im Grunde alle mit der gleichen Stimme sprechen, sondern dass wir im Grunde jetzt hier eben ganz viele Individuen mittlerweile haben, die Humanoiden zu lohnen sind. Und das wird eben konsequent vorangetrieben und grundsätzlich spannend. Wobei, wo sie ankommt, das lässt eben diese Folge jetzt zumindest offen und das mag ich auch nicht verraten.
Ja, ich finde es, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also du hast schon recht, man hat das Gefühl, dass da jeder jetzt so ein bisschen in eine eigene Gläubigkeit irgendwie reinfällt. Mhm. Wobei sie sich ja darauf einigen können, dass es zumindest nur einen Gott gibt. Also das ist ja dann schon gleich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Mhm. Mir, glaube ich, würde es besser gefallen, wenn wir doch konsequenter bei einem gemeinsamen Glauben bleiben würden, der identisch ist.
Es geht so ein bisschen auf die Bedrohlichkeit der Zylonen. Ne? Die nimmt massiv ab in dem Moment, wo du eben merkst, okay, die arbeiten nicht mehr zusammen und sind auf so dieses Kollektiv, das die Menschheit vollkommen problemlos unterjochen könnte. Mittlerweile sind wir eben an einem Punkt, wo die da rumstehen in der Kommandozentrale und man das Gefühl hat, die kabbeln sich alle nur noch miteinander.
Ja, also
ich meine, ist es das, warum es dir nicht gut gefällt? Okay.
Ja, ich weiß nicht, ist das vielleicht, ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, genau, es ist natürlich eine größere Bedrohung, da hast du schon recht, wenn man so das Gefühl hat, die ziehen alle an einem Strang, die sind mehr so ein Kollektiv. Mhm. Es ist natürlich insofern eine interessante Entwicklung, weil wir ja wissen, dass die Menschen eigentlich eine Vielgötterkultur zelebrieren. Mhm. Und die Frage ist, ob die Zylonen in ihrer Entwicklung sich vielleicht nicht noch immer mehr den Menschen anpassen.
Ja.
Also, ist die Entwicklung, die wir bei den Menschen jetzt, den Endstand der Entwicklung, die wir bei den Menschen gesehen haben, vielleicht eine Entwicklung, die Zylonen auch durchlaufen werden und sind das die ersten Schritte dahin.
Ja.
Also gehen sie von einer Eingottgläubigkeit vielleicht tatsächlich auch zu einer Vielgottgläubigkeit. Hm. Also das ist natürlich jetzt sehr, alles sehr theoretisch und so weiter, aber ich finde es so als Gedanke aber ganz interessant, weil wir ja wissen, dass die Zylonen ja denken, sie sind die besseren Menschen und jetzt man vielleicht sieht, dass die Entwicklung vielleicht ähnlich verläuft, wie es bei den Menschen verlaufen ist. Also nur dauert es halt noch, bis sie dann da ankommen quasi.
Ich finde das gerade diese Unterscheidung, die die Serie eben macht zwischen dem Polytheismus und Monotheismus, also Eingötter, Vielgötter, Glaubenssystem, auch nochmal richtig gut aufzeigt, falls man das nicht auch schon in den letzten Jahrtausenden kapiert hat, dass eigentlich Religion in diesem Zusammenhang einfach nur alles kaputt macht. Weil am Ende des Tages, und ich habe wie gesagt nichts gegen Spiritualität, oder wenn Menschen gläubig sind, das ist irgendwie nicht mein Bier und jeder Mensch soll das tun, was er möchte, aber es zeigt sich eben auch, wie bedeutungslos es am Ende des Tages ist. Was ist denn jetzt, wenn die Zylonen irgendwann sagen, okay, wir adaptieren quasi das menschliche Glaubenssystem. Ändert das irgendwas in deren Alltag? Nee, wahrscheinlich nicht. Der einzige praktische Unterschied wäre wahrscheinlich, dass Schriften neu verfasst werden müssten, religiöse Thesen, Schriften und so weiter und man eben dann Zuständigkeiten auf verschiedene Götter verteilen müsste, wohingegen man eben jetzt sagen kann, der oder die eine Gott, den gibt es und den beten wir eben an. Und aber so im Alltag denke ich mir oft, das ist doch einfach nur, das ist so eine rein auf theoretischen, abstrakten Ideen basierende, weiß nicht, Diskussion, die wir hier führen oder ein Krieg, den wir miteinander führen. Und am Ende des Tages macht es sogar keinen Unterschied.
Ja, und ich finde es sowieso krass, dass wir überhaupt diese religiöse Komponente bei den Zylonen haben.
Ja.
Weil die Zylonen ja am Anfang eben uns verkauft worden sind als Maschinen, in Anführungszeichen. Dazu gehört für mich eben theoretisch auch eine gewisse Art von Gefühllosigkeit. Mhm. Aber das ist ja bei den Zylonen eben nicht der Fall. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also tatsächlich ist bei den Zylonen doch sehr viel mehr durch Gefühle und Glauben motiviert, als man das tatsächlich meint. Die Frage ist dann aber auch, ob da nicht vielleicht tatsächlich noch der Kern der Entwicklung durch den Menschen drin steckt. Mhm. Also etwas, was vielleicht gar nicht abgestreift werden kann. Natürlich möchte ich den Zylonen nicht ihre eigene Entwicklung also untersagen, weil die hat es ja gegeben. Mhm. Aber sie haben ja angefangen als von Menschen erschaffene Wesen und das steckt da vielleicht noch irgendwie so, ich sage mal jetzt in ihrer DNA drin oder so, ich weiß es nicht. Ich fände es ja ganz spannend, wenn am Ende einfach die große Überraschung wäre oder der große Reveal wäre, wir sind eigentlich gleich. Wir werden sehen. Gut.
Genau, wir werden sehen. Darauf gibt es tatsächlich eine verbindliche Antwort, die die Serie gibt, aber ich kann sie dir nicht verraten.
Ja, natürlich, ich weiß. Optisch fand ich noch ganz lustig, dass Diana auch in so einem roten Seiden-Dingsbett da lag. Und ich dachte so, okay, es hat so ein alles, also dadurch, dass es alles irgendwie rote Seide und schwarzes, dunkles Holz und so weiter, es wirkt alles schon sehr, also Entschuldigung, wenn ich das so sage, sehr nuttig. Also so ein bisschen schon so wie Freudenhaus oder so. Es ist alles sehr verrucht. Rote Seidenwäsche und schwarze Ebenholzbetten und goldene Zierdinger und ja.
ich habe tatsächlich zu der Storyline gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe dazu eine Menge Gedanken, aber ich glaube, alles würde als Spoiler durchgehen, was ich jetzt äußern würde. Und ich bin nicht so gut darin.
Dann reden wir darüber, sobald wir können.
Ja. Ich glaube, es öffnet einfach mal nochmal ein neues Fass, dramaturgisch, erzählerisch, was hier noch nicht geschlossen wird und weiter verfolgt wird. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, da erfahren wir noch ein bisschen mehr in den nächsten Folgen.
Ja, ja. Ich finde es interessant, dass sie Diana da so jetzt in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Also bisher war ja Six eigentlich immer die so im Mittelpunkt gestanden ist. Mhm. Und Bolter ja dann quasi auch mit ihr, aber das wird sie jetzt so ein bisschen vernachlässigt und ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen jetzt rüber auf Diana, dass die so ein bisschen jetzt anfängt, wichtiger zu werden.
Die zweite Story, ich wollte gerade ganz böse sagen, Lucy Lawless hat anscheinend in dem Jahr nicht viel zu tun, statt für regelmäßige Gastauftritte bereit, aber das
ist. Ich wollte gerade sagen, wir waren durch mit Xena, oder?
Ja, da waren wir lange mit durch, genau, ich glaube, damit waren wir schon in den 90ern durch. Aber ja, ich meine, Six ist eben, also Caprica Six, die echte Six, nicht die Six in Bolters Kopf, ist eben auch mittlerweile einfach so eine, ich möchte nicht sagen, eine Lakaien von Bolter, weil sie ist ja immer noch quasi seine Herrin und sie, die ihn gefangen hält. Aber ich glaube auch an diesem Punkt der Geschichte einfach charakterseitig nicht so interessant wie eine Figur wie Diana, die eben noch nicht so durchexerziert erforscht ist, von deren also, wir eben noch nicht alles wissen.
Ja, ja. Ich meine, das ganze Schiff ist ja voll von Zylonen. Wir sehen ja immer eigentlich nur Diana und Six und ab und zu mal läuft da noch, ich glaube, Leum ist einmal durchgelaufen durchs Bild sozusagen und so. Also aber eigentlich sehen wir nur Diana und Six und halt Bolter, inwiefern der da halt so ein bisschen involviert ist. Und ich frage mich auch, also Diana und Six sind ja doch so ein bisschen ich will nicht sagen Außenseiter, aber sie sind doch, glaube ich, in ihren Befindlichkeiten ein bisschen anders geprägt, weil sie ja einfach auch ganz viel mit Menschen zu tun gehabt haben. Und ich frage mich ja, also weil wir ja nur Diana und Six sehen, ich frage mich ja, ob die da einfach auf diesem Schiff einfach alle miteinander schlafen?
Ja.
Oder sind das nur Diana und Six und Bolter, die da einfach munter drauf losgehen? Also, was machen die den ganzen Tag? Weißt du, ich frage mich halt, was haben die denn für. Gibt es recreational Tagesabläufe? Also, was machen die denn? Arbeiten die den ganzen Tag und gehen dann schlafen? Das wäre ja langweilig.
Ja.
Also, irgendwie so, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie.
Ja, die kleinen Einblicke, die wir in den zylonischen Alltag kriegen an Bord so einer Base da, sind ja eben, dass die viel um diese Hybriden da rumknien. Und mit denen kommunizieren, dass sie im Resurrection Ship Leute aus diesen Glibberwannen holen, dass sie in dieser Kommandozentrale ihre Hände.
Wie langweilig. Was für ein langweiliger Alter.
Und diese Einfolge macht ja so eine Sharon-Kopie, so eine Art, ich weiß nicht, Tai-Chi-Übung, aber eben nackt, steht da einfach rum. Vielleicht, weiß nicht, halten sie einfach fit.
Ich weiß halt nicht, ob so ein Sex-Drive vielleicht auch was ist, was quasi sozusagen jetzt Six und Diana einfach versaut hat, dadurch, dass sie zu viel mit Menschen zu tun hatten. Vielleicht ist das gar kein Drive, den man sonst als Zylone hat.
Ich
weiß, völlig off-topic.
Nee, das
aber ist mir gerade nur so eingefallen, dachte ich so, okay.
Finde ich gut, das kann man mal erwähnt haben.
Genau. So, die zweite wichtigere Storyline, von der wir ja auch dann unseren Titel quasi haben, also der Held oder die Helden, finde ich eigentlich ganz spannend, dann auch hier zu diskutieren, welcher Titel besser passt, weil wir ja auch hier diskutieren können, wer eigentlich als Held gemeint ist. Das ist ja die auf der Galaktika.
Ach, du meinst, ob der Singular oder der Plural besser passt wie im Deutschen?
Ja, weil also es ist eine Frage der Interpretation, weil normalerweise, wenn ich nur Hero habe, würde ich ja denken, Hero ist Bulldog.
Ja.
Ich will immer Bulldozer sagen, ich weiß auch nicht warum. Ist Bulldog. Und
Daniel Lovichek heißt der, ja.
Ja, aber wenn du Helden hast, übrigens auch ein bekanntes Gesicht. Also ich meine, in dem Moment, in dem ein bekanntes Gesicht in einer Serie auftaucht als Gaststar, weißt du, dass mit dieser Figur irgendwas passieren wird und wenn sie stirbt. Also irgendwas wird auf jeden Fall Wichtiges passieren.
Ja.
Genauso wie wir ja auch wussten, als hier Pater Carol aufgetaucht ist. Cavill aufgetaucht ist, genau. Okay, das ist ein bekannter Schauspieler, da passiert irgendwas mit dieser Figur. Was ich aber sagen wollte, war das Bulldog, dass man normalerweise denken würde, der Held ist Bulldog.
Ja.
Aber eigentlich wird ja hier generell auch gefragt, wer ist dein Held, was ist dein Held? Und hier kann man sich nämlich auch fragen, ist es Bulldog, ist es Adama? Werden hier einfach generell Heldenbilder zerstört? Vielleicht so, aber okay.
Ich finde, also qualitativ würde ich da nicht unterscheiden wollen zwischen dem englischsprachigen Original, also Hero im Singular und der Plural im Deutschen, weil ich glaube, beides funktioniert ganz gut. Man könnte dem Bulldog als auch Adama die Heldenrolle zuweisen. So oder so ist eben ein doppelbürdiges Ding, also zweischneidiges Schwert. Insofern, dass eben Bulldog auch am Ende des Tages eben kein wirklicher Held ist, weil er sich instrumentalisieren lässt und Adama eben nur die Fassade eines Helden gibt, aber eben auch keiner ist im eigentlichen Sinne. Zumindest wenn man ihn selber fragen würde, er natürlich komplett verneinen würde, dass er sich als Held fühlt.
Ja, aber natürlich auch, und dann aber natürlich am Ende trotzdem diese Fassade aufrechterhält, dadurch, dass er ja diese Medaille oder diese Auszeichnung bekommt. Und das aber wichtig ist einfach für die Moral der Crew auch. Und überhaupt.
Und für die ist er ein Helden, das zählt ja.
Genau. Also das ist sehr, ich fand, das war zum Beispiel auch so, das ist ein Thema in dieser ganzen Folge, das ich wirklich sehr, sehr spannend finde und sehr gut inszeniert, weil du halt hier mehrere Heldenbilder nebeneinander gestellt bekommst, die dann aber auch wieder eingerissen werden und dann aber wieder aufgebaut. Und dann ist halt die Frage, was davon ist sozusagen auch, also was davon, also ist das, kann man das durchgehen lassen oder ist das ein guter Schritt zu sagen, es ist egal, ob jemand in Wirklichkeit ein Held ist.
Ja.
Hauptsache, das Bild des Helden ist vorhanden, weil in dem Moment nützt es uns etwas. Ja, ja, aber okay. Also lies mal vor, bevor ich hier weiter philosophiere,
aber was denn jetzt eigentlich auf der... Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, auf die es keine verbindliche Antwort gibt. Ja, ich glaube ja auch, okay, mittlerweile sind über Stauffenberg zum Beispiel und die, ja, Männer, die das Attentat auf Hitler planten, kurz vor Kriegsende, ja, auch sehr viele Bücher erschienen, Sachbücher, die einfach die geschichtlichen Ereignisse, so wie sie dokumentiert sind, doch mal neu beleuchten und eben dann herausarbeiten, okay, nee, so wirklich so als wirklicher Held auf dem Papier taugt er nicht wirklich, der Typ. Und auch nicht die Leute, die da mit ihm kollaboriert haben. Deswegen, das sind unbeantwortete Fragen. Aber natürlich ist er im Rückblick immer noch wahrscheinlich moralisch besser, will heißen integrer und menschenfreundlicher als 99,9% aller Nazis, die da damals rumliefen. Also
ja, okay.
Ist er damit ein Held? Ist er damit ein Anti-Held? Ist er damit einfach nur jemand, der zum Helden, in den Heldenstatus quasi gezwungen wurde? Aber egal, auch
aber
das viel zu groß
ist. Aber das finde ich so spannend, auch mit Figuren, Menschen, Charakteren zu lohnen, wie auch immer, dass eben zwei Dinge wahr sein können. Also du kannst ein Held sein, aber gleichzeitig eben auch Nazi zum Beispiel. Also das ist halt einfach, ja, das ist sehr, sehr spannend. Also das Leben wäre so viel leichter.
Ich muss darüber nochmal nachdenken über diese Aussage. Man kann Held sein, aber auch Nazi.
Entschuldige.
Ich weiß nicht, wie sehr der ideologisch noch verankert war in dieser politischen
unmögliche Fahrt. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nicht, ob Stauffenberg ein Nazi war. Ich glaube nicht.
Ja,
aber
natürlich. Also klar, er war ja Mitglied er war ja Nazi-Kommandeur. Also das ist ja.
Okay, gut, ich glaube schon.
Er hat eben nur versucht, den allerobersten Nazi auszuschalten.
Aber was ich meinte, ist, weil es ist halt nicht alles schwarz und weiß. Also das ist ja das Leben wäre so viel einfacher, wenn es klare Schwarz- und Weiß-Trennung gäbe. Aber es gibt so viel Grau dazwischen und
Es geht, glaube ich, auch weniger darum, was er getan hat, sondern aus welcher Motivation er es getan hat. Und das
natürlich
wird heute eben nochmal neu bewertet in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung, als es vielleicht noch so vor 30, 40, 50 Jahren getan wurde.
Ja,
aber
ja,
so oder so, lest es gerne nach. Es gibt auch ein tolles Buch dazu. Ich glaube, Stauffenberg-Mythos, bitte, gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Kostet 3 €, einfach bestellen. Toll. Die Storyline rund um Adama. Ich finde die Prämisse ja erstmal total undankbar. Gebe dir absolut recht, muss ich auch vorweg schicken. Sie machen das Beste draus in dieses Ding, so von wegen, wir holen mal eine Figur aus der Vergangenheit einer unserer Hauptfiguren und die war auch immer total bedeutsam für die. Wir haben sie bloß bisher irgendwie 50 Folgen lang nie erwähnt. Ist ja etwas abgenudelt und immer ein bisschen schwer auch. Habe ich auch in anderen Serien öfter mal schon gedacht. Schwierig. Warum habt ihr nie über den gesprochen? Aber so wie es hier gelöst ist, nämlich auch bei dieser ganzen Einführung, so von wegen, ach guck mal hier, 45-jähriges Dienstjubiläum, der war schon auf den und den Schiffen und so weiter und so fort, ist es ganz gut verpackt, will heißen, ich finde es glaubwürdig, dass tatsächlich Bulldog, über den ich jetzt gleich erzähle im Recap, eine Figur ist, über die Adama nicht so gerne spricht. Und weil es eben auf einem anderen Schiff unter einem anderen Kommando passiert ist, eben auch in einer Zeit geschehen ist, in der niemand anders von dem weiß, was ja eben auch so ein bisschen problematisch ist, wenn es dann heißt.
Außer Teil natürlich.
Außer Teil, der war immer dabei. Die Galaktika, so geht die Storyline, fängt einen zylonischen Raider ab, nachdem dieser einen SOS-Funkspruch absetzt. An Bord befindet sich Daniel Novichek, a.k.a. Rufname Bulldog, ein Admiral Adama bei einem früheren Einsatz unterstellter Pilot. Bulldog berichtet, er konnte von einer infizierten Base-Star fliehen. Sein Auftauchen stürzt Adama in eine schwere Krise, da er glaubt, durch einen von ihm befehligten Einsatz, bei dem Bulldog ins zylonisches Gebiet eindrang, mitverantwortlich für den Genozid zu sein. Bulldog erfährt, dass Adama ihn abschoss, um die Mission zu vertuschen, und greift ihn an. Doch er ist nicht zum Mord an Adama fähig. Es stellt sich heraus, dass die Zylonen Bulldog haben absichtlich entkommen lassen, in der Hoffnung, dieser würde sich tödlich an Adama rächen. Adama schließt Frieden mit seiner vermeintlichen Schuld und Bulldog wird auf ein anderes Schiff versetzt. Das habe ich ehrlich gesagt geschrieben, ohne es hundertprozentig zu wissen, weil die stehen am Ende dann einfach da in diesem Hangar und sagen Tschüss. Und ich dachte,
der geht auf ein ziviles Schiff, habe ich jetzt erst gedacht.
Aber er kriegt eine Pilotenuniform.
Deswegen, ja.
Andererseits, nach dem, was Bulldog da erlebt hat und der Schauspieler, ich weiß nicht, ob es das Alter ist, was er spielt, aber der ist eben auch schon Mitte 50, dachte ich mir, eigentlich hätte das auch verdient, jetzt nicht mehr arbeiten
zu müssen.
Jetzt
schick ihn bitte nicht auch in Rente.
Ja.
Es kann ja sein, dass er auf ein ziviles Schiff gehen wollte, aber auch auf zivilen Schiffen braucht man ja auch Personal, dass das Schiff fliegt. Also vielleicht.
Hier hast du eine Kellneruniform.
Übrigens, wir haben andere Uniformfarben, oder? Das war ja vorher, hatten ja diese dunkelblaue und jetzt ist das mehr so gräulich
miniert. Die upgraden immer so ein bisschen die Uniform. Auch die Pilotenhelme sehen mittlerweile ein bisschen besser aus. Man sieht mehr vom Gesicht der Schauspielenden und so.
Also.
das ist schon ganz gut gelöst. Adama, hier fällt es zum ersten Mal wirklich auf, dass Edward James Olmos Adama ein bisschen älter spielt, als er Schauspieler ist, weil am Anfang wird ja bereits erwähnt, er ist 45 Jahre im militärischen Dienst und das kommt alles nicht so wirklich hin, weil ich glaube, Edward James Olmos war auch so Ende 50, Mitte, Ende 50 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und das passt dann einfach nicht. Aber er spielt anscheinend jemand Mitte 60, wie sieht auch dieses Dossier mit Jahreszahlen dabei und da steht dann eben, warte mal, seine Mutter war Buchhalterin, Vater Rechtsanwalt, er hat zuvor auf anderen Battlestars gedient, Atlanta, Columbia und Valkyrie, auf dem er eben auch Bulldog da befehligt hat und Zylonabschuss mit 22 erstmals, dann gab es Waffenruhe irgendwann mit den Zylonen, ne? Dieser ganz lange Waffenstillstand, bevor sie eben New Capricorn die anderen Kolonien zerbombt haben. Und da war er erst 24 und da muss man sich ja mal denken, wenn er erst da 24 war und jetzt so in der Serienchronologie schon Mitte 60, hat er eigentlich jahrzehntelang nur rumgeeiert. Er hätte sich so um eine tolle, kuschelige militärische Karriere kümmern können, wo er nichts zu tun hat. Hm. Aber naja, ist ab so gekommen, wie es gekommen ist. Was mochtest du besonders?
Ja, diese Diskussion eben darüber, was ein Held ist oder was nicht. Hm. Tatsächlich hat für mich auch die Einführung von Bulldog wirklich gut geklappt, damit, dass man eben gesagt hat, okay, er war halt 3 Jahre einfach in Gefangenschaft. Da ist natürlich dann das große Fragezeichen, was ist mit dem los? Also, dass der einfach so mal den Zylonen entkommen kann, das war am Anfang, es roch alles schon so ein bisschen fishy, so nach dem Motto, irgendwas stimmt da doch nicht, es passiert ja nicht einfach mal so. Und dann wurde ja aber festgestellt, das fand ich nämlich übrigens auch cool, dass sie quasi sozusagen die Bedenken von uns Zuschauern quasi ausgehebelt haben, indem wir dann die Szene mit Doc, mit dem Doc hatten, der dann sagte, also das fand ich auch so schön, so die ganzen, was hat er gesagt, die ganzen Verschwörungstheoretiker werden sich ärgern, wenn sie jetzt hören, was ich an Ergebnissen festgestellt habe, nämlich du bist ein Mensch, du bist kein Zylone, ja, also das heißt da, das ist schon mal bestätigt, schon mal gut und es stellt sich ja dann später auch raus, dass ja aber trotzdem, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich nicht so richtig verstanden habe, also es stellt sich ja dann raus, er sagt, er denkt ja, er ist geflohen, aus seinem eigenen Antrieb heraus. Es stellt sich dann aber raus, dass die Zylonen ihn mehr oder minder haben gehen lassen.
Ja.
Ist denn diese ganze, und dass er, und ich habe zwei Fragen. Also zum einen, warum haben sie gehen lassen? Was ist der Plan dahinter? Und die Theorie ist ja, dass der Plan dahinter ist, dass er quasi Adama umbringen soll, beziehungsweise Rache nehmen soll. Mhm. Oder ganz generell Chaos auf der Galaktika dann irgendwie verbreiten soll. Mhm. Und so nach dem Motto, egal was er macht, aber jedes bisschen Sand im Getriebe wird uns als Zylon gut tun. Also ist das der Plan?
Das ist der
Plan. Dann ist es aber auch so ein komischer Plan, weil also es hätte ja auch sein können, dass er dann auf der Galaktika zusammenbricht und gar nichts macht.
Mhm.
Also das ist das eine. Also mir ist so ein bisschen, also mir ist nicht so richtig klar, was die Zylonen da eigentlich wollen. Warum haben sie ihn gehen lassen?
Es ist ein möglicher Mehrwert für die Zylonen, so habe ich es auch begriffen, aber keine belastbare Strategie, um jetzt Adama in die Knie zu zwingen, weil er dann, weiß ich nicht, von seiner Mannschaft den Rücken zugewandt kriegt, von wegen, oh, du hast uns alle verraten, weil du Bulldog verraten hast, oder eben gleich vom Bulldog umgebracht wird. Ich glaube, darauf pokern sie. Darauf spielen sie hin, aber es ist natürlich kein sicherer Plan. Es ist im Grunde so ein bisschen so ein Blindschuss. Ne? Einfach mal mit zugebundenen Augen
eine Win-Win-Situation,
eine Waffe abfeuern und hoffen, man trifft schon den richtigen. Ja,
ja. Es ist halt eine Win-Win-Situation für die Zylonen, weil ich meine ganz ehrlich, bisher haben sie ihn ja pflegen, kleiden und ernähren müssen. Mhm. Das sparen sie sich jetzt alles. Und es wird auf jeden Fall Chaos geben auf der Caprica, egal welches. Und deswegen, also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation so oder so. Also sie sparen sich dann die Verpflegung und die Versorgung und das Foltern, danke. Aber also auf jeden Fall, das war so ein bisschen so, ich verstehe es nicht so richtig, aber das ist das eine. Und das andere war, also diese Vorstellung, also diese Story, die ja dann Bulldog auch erzählt, dass er ja eben die Diana-Folterin, die er hatte, quasi dann ausgenockt und getötet hat sogar. War das eine Vorstellung, die sich selber eingeredet hat? Ja, oder? Das habe ich auch richtig verstanden. Die haben ja einfach die Käfigtür offen gelassen, die Gefängnistür offen gelassen und dann ist er so geflohen.
Ja.
Er ist geflohen, weil er zuerst seine Folterin getötet hat und daraufhin konnte er fliehen.
Ja.
Das ist was er sich einredet, oder? Das sehe ich doch, das habe ich richtig verstanden. Dass seine eigene Fantasie ist.
Nee, ich glaube, das ist wirklich passiert. Das ist auch so die erste, glaube ich, richtige Ich glaube, das ist schon passiert und das kommuniziert er ja auch so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihm in diesem Fall, im Grunde hätte man die Rolle auch irgendeiner anderen Figur geben können. Aber jetzt hier in dem Fall ist es eben Kara, die dann rausfindet, dass die Geschichte ja so nicht stimmen kann. Und weil eben ja, die humanen Zylonen auch übermenschliche Kräfte haben.
Wie das ist passiert.
Ja.
Also er hat sie umgebracht und dann war aber trotzdem immer noch die ganze Zeit eingesperrt und dann haben sie einfach die Tür aufgemacht. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe, also er ist ein unzuverlässiger Erzähler. Deswegen bin ich auch gerade unsicher, was genau davon, was ich gesehen habe, wirklich passiert ist und was davon reine Fantasie in seinem Kopf ist.
Ich glaube, das ist nicht hundertprozentig schlüssig oder klar für uns. So oder so, es ist alles sehr gefällig, sehr opportun, dass das passiert, was da passiert. Ich muss sagen, obwohl es im Grunde so ein billiger Trick ist, storyseitig mit diesem Reveal, so von wegen, ha, sie haben dich gehen lassen, ich bin ganz gut drauf reingefallen, damals, als ich das zum ersten Mal sah, weil wir eben hier diese vorausgehenden Folgen haben, in denen wir in diese infizierte Base da haben und ich mir einfach gesagt habe, damals zumindest, ach, ist ja schlüssig, der war dann wahrscheinlich eben genau auf dieser Base da, wo dann all die Zylonen abgenippelt sind und die dann wahrscheinlich gesagt haben, okay, so mit letzten Kräften entschieden haben, jetzt wo wir eh alle sterben müssen, können wir den ja auch einfach freilassen, quasi so als wandelnde, tickende Zeitbombe und vielleicht nimmt er Adama noch so mit. Und das erschien mir eben schlüssig, dass das eben dass das der Grund dafür war. Nicht, dass sie konkreten Plan gefasst haben, von wegen, wir haben das von langer Hand geplant, sondern eher mehr als Verzweiflungstat. Und,
okay. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das das gleiche Schiff war, das wir dann da jetzt, also ob es das, andersrum, ob es dasselbe Schiff war, auf dem dieser Virus ausgebrochen ist, oder ob wir einfach jetzt noch ein zweites Schiff haben, das zufällig vom Virus
infiziert wurde. Nein, ist es nicht. Es hätte, glaube ich,
okay, gut.
Ich glaube, die Episode liegt schon nahe, dass sie das von langer Hand geplant haben, weil ja dann später offenbar wird, dass diese zylonischen Raider die Bulldog verfolgen, als er flieht, absichtlich daneben geschossen haben. Also ich glaube, eine Kara ist es, die sich dann diese Pläne anguckt und sagt, hä, warte mal, die schießen alle extra daneben und so. Also ich glaube, wir sollen mutmaßen. Die haben einfach mit letzter Kraft gesagt, okay, lasst ihn frei, irgendwie, der wird schon genug Schaden irgendwo anrichten. Aber dann, als eben noch andere Faktoren dazu kommen, wird eben klar, okay, nee, die hatten es gar nicht nötig, ihn freizulassen. Außer, dass sie vielleicht gesagt haben, einen Mund weniger zu füttern.
Ja, ja. Interessant fand ich auch, und jetzt habe ich natürlich vergessen, mir das Zitat aufzuschreiben.
Ja.
Aber in dem kurzen Gespräch zwischen Diana, also der Folterin Diana und Bulldog? Hat sie einmal von Gefangenen im Plural gesprochen, wo ich dachte, also offensichtlich ist er nicht der Einzige, der da auf dem Schiff oder mehreren Schiffen vielleicht sogar gefangen gehalten wird, sondern die scheinen ja mehrere Gefangene zu haben. Das finde ich noch ganz interessant, weil dann muss es ja irgendwelche Pläne geben, also unabhängig jetzt vom Kinderkriegen und so.
Oder es war einfach, oder sie wollten einfach nur mit
sein. Hat einfach einer geschrieben und gar nicht mitgedacht, das kann natürlich auch sein.
Ja, aber das war einfach ein Teil der psychologischen Folter, dass sie gesagt haben, okay, gibt es doch ganz viele andere, du weißt gar nicht, was wir mit euch vorhaben. Oder es gibt eigentlich nur ihn. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, wir erfahren das nicht. Ob die das einfach, ob die ihn da belügen.
Ich finde es natürlich ganz interessant. Ich kann verstehen, warum natürlich zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dann, also zu dem die Galaktika, der Galaktiker-Trupp dann auf dem Schiff der Zylonen war, dass die da keine Zeit hatten, da noch irgendwie rumzurennen und das Schiff zu durchsuchen, das verstehe ich ja. Ich meine, das ist ja dann auch relativ schnell in die Luft gejagt worden. Aber wie frustrierend muss das sein, wenn du als Gefangener erfährst, dass ein ganzes Stück früher eine Galaktiker-Crew auf dem Schiff war, auf dem du seit Jahren gefangen gehalten wirst und keiner von denen hat sich auch nur die Mühe gemacht, mal zu gucken, ob noch mehr Gefangene auf diesem Schiff sind. Also du hättest schon viel früher vielleicht befreit werden können und wärst in einer komplett anderen Situation, als wenn die sich diese Zeit genommen hätten. Und das finde ich auch total interessant.
Ich bin fast überzeugt davon, dass das nicht die infizierte Base da war, sondern dass es tatsächlich ein Plan der Zylonen war, die gesagt haben, okay, hier die Menschlichen, die Piloten der Galaktika-Flotte waren an Bord des infizierten Schiffs, die glauben jetzt sicher, da sind vielleicht auch andere Basters infiziert.
Und haben das
Narrativ in die Welt setzen, dass die anderen Basters auch noch infiziert sind und Bulldog freilassen unter dem Vorwand, er konnte fliehen, weil wir alle am Dahinnippeln sind und verfolgen verfolgen ihn so noch mit letzter Kraft und schießen aber immer daneben. Ich glaube, das ist das Gerücht, die Verschwörungstheorie, das Verschwörungsnarrativ, was sie in die Welt setzen wollten. Und hat ja auch ganz gut geklappt eine Zeit lang. Ja.
Also, aber ich fand da lustig, als, wie gesagt, Kottl sagt ja, ich muss den Verschwörungstheoretikern leider sagen, du bist ein Mensch. Also du bist jetzt, also es ist alles gut, kein Thema. Und am Ende stellt sich raus, nee, die Verschwörungstheoretiker hatten doch recht. Mhm. Nur anders, als sie dachten. Ja, aber
was ja
okay.
spannend ist, aber das beantwortet diese Folge nicht, ist, Kottl weiß ja offenbar, auch weil er als Arzt jetzt unter den Zylonen auf New Caprica gedient hat und eben auch jede Menge Zylonen operieren musste, offenbar kann der sehr easy feststellen, ob eben das ein humanoider Zylone ist oder ein Mensch. Etwas, was ja überhaupt nicht klar war zu Serienbeginn, ne, wo er Balter noch diesen Zylonendetektor entwickeln musste und das dann einfach so drangegeben wurde. Im Sinne von, er hat kein Interesse mehr dran, das befriedigt ihn nicht wissenschaftlich und überhaupt kollaboriert er ja eben auch immer noch mit den Zylonen irgendwie und will gar nicht, dass sie entdeckt werden. Aber Kottl scheint es jetzt möglich zu sein, also theoretisch gäbe es schon die Möglichkeit, die Identität der Final Five, der Zylonen, die mutmaßlich noch irgendwo sind unter den Menschen, herauszufinden. Die Frage ist eben nur, mit welchem Aufwand das verbunden ist und ob Kottl es überhaupt zeitlich schaffen würde, da jetzt 40.000 plus Menschlein durchzugehen und zu checken.
Ich würde erstmal die Steuerriege quasi, die Menschenbetriege, würde ich erstmal durchleuchten. Ja. Aber,
Sie nicht.
Ja. Das fand ich zum Beispiel auch was, also ich meine, hier spoilern wir ein bisschen, aber wir spoilern eine wie viele Jahre alte Serie, 35, I don't know.
Ich weiß nicht, wovon du gleich reden wirst. Okay, ich bin gespannt.
Ich habe mal wieder meinen Star Trek-Vergleich. Ich wollte sagen, das fand ich ganz gut in DS9, als dann rauskam, dass es ja diese Founder gibt, dass die alle regelmäßig, also das, und also da muss man kurz erklären, das sind Shapeshifting Aliens, die jede Form annehmen können. Mhm. Und dann haben die nämlich regelmäßig das gesamte Chefpersonal quasi, mussten regelmäßig Blutuntersuchungen abgeben, damit regelmäßig eben geklärt werden kann, sind das immer noch Menschen oder sind das jetzt mittlerweile vielleicht irgendwelche reingeschmuggelten Founder?
Ja.
Und das fand ich total cool. Und sowas, also mich wundert, dass wir sowas hier in Galactica nicht haben. Also, dass man da regelmäßig Bluttests oder irgendwas auch immer machen muss. Ich meine, das kann man auch fälschen, aber grundsätzlich, dass es irgendwie mehr medizinische Absicherung gibt nach dem Motto,
Ich finde, das ist so im basiert auf dem, was wir bisher wissen, ganz gut erklärbar, dass dafür einfach die Ressourcen fehlen. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass so ein umfassender Zylonen-Check Stunden oder Tage dauern würde und dass es eben nicht möglich ist, das für die gesamte Flotte zu tun.
Verstehe,
Und natürlich, weil es die Spannung so ein bisschen kaputt machen würde, weil dann hätten wir wieder so einen Nebenhandlungsstrang, wo dann in jeder Folge gesagt würde, hier Doc, wie weit sind Sie? Ich bin gerade bei Mensch Nummer 1483, das kann doch. Und ich glaube, Balter sagt ja auch in der ersten Staffel schon, selbst mit diesem Zylonendetektor, wenn der alle testen würde, das dauert so und so viele Minuten oder Stunden, bis der Test zurück ist, rechnet er dann durch, da bin ich fertig mit meinen Tests in 483 Jahren. Und ich glaube, das ist einfach hier so der argumentative Hebel, also von Seiten der Showrunner, um zu sagen, nee, wir machen das einfach nicht, das dauert zu lange. Doc Kottl kann das zwar selber mittlerweile, aber es dauert zu lange. Ist zu aufwendig, was weiß ich.
Können wir noch mal kurz darüber reden, was denn jetzt eigentlich diese Mission war, auf der Bulldog dann im Grunde in Gefangenschaft geraten ist, beziehungsweise warum da Adama eigentlich sich selber die Schuld gibt? Weil, also ich habe das richtig verstanden, das war alles so ein bisschen unübersichtlich.
Ja.
Also Adama ist von seinen Chefs, zusammen mit, also hat er einen Missionenauftrag bekommen, sie sollten herausfinden, ob die, also es gehen die Gerüchte, dass die Zylonen eventuell einen Erstschlag gegen die Menschheit planen und sie sollten quasi herausfinden, ob sie da irgendwelche Dinge erkennen können. Also gibt es schon falsch. Okay, dann erklär das bitte nochmal hier.
Es ist ein bisschen jetzt mein Lieblingswort oder eines meiner Lieblingswörter unterkomplex. Und Ron Moore geht auch kurz darauf ein, dass sie das sehr, sehr stark streamline, also vereinfachen mussten.
Ehrlich gesagt, ist ja eine Schande, dass ich dann nicht Kraft habe, wenn es schon so unterkomplex ist.
Nein. Ehrlich gesagt, dass sie es vereinfacht haben, macht es noch komplizierter, weil es eben noch undurchschaubarer wirkt, weil eben die Motivation von vielen handelnden Personen eben sehr, sehr diffus bleibt. Und das ist, glaube ich, einfach der Tatsache geschuldet, dass für eine 40-minütige Episode der ursprüngliche Plan, nämlich so von einem Verschwörungszirkel innerhalb der Admiralität und so zu sprechen, einfach fallen gelassen wurde zugunsten einer, wir wissen es eben am Ende des Tages nicht. Also der Auftrag von Adama noch als befehlshabender Commander der Valkyrie war und Bulldog eben der Pilot unter seinem Kommando einen Mond zu checken, auf dem sich eben quasi sehr kurz gefasst so ein paar asoziale Kolonisten, also Menschen, befanden, um da zu bohren. Ich glaube, Tyllium, genau, diesen fossilen Brennstoff da abzugraben. Und der befindet sich eben nahe des zylonischen Gebiets. Und der Auftrag war dann eben an Adama, schick einen deiner Piloten und lass sie mal checken, weil das am Rande des zylonischen der Grenze zum Hoheitsgebiet der Zylonen und nicht, dass wir da am Ende des Tages noch Ärger kriegen. So.
Wie langweilig. Das klang für mich, aber hat er nicht dann hat er da nicht gesagt, oder nee, mit seinem Sohn, hat er da nicht gesagt, dass sie explizit nicht, also eigentlich ja den Verdacht hatten, dass die Zylonen Erstschlag machen wollten gegen die Menschen und sie da eigentlich gucken wollten? Oder habe ich das mir eingebildet?
Nee, er meinte, sein Versagen war, dass er eben Bulldog in dieses Areal geschickt habe, was eben schon innerhalb des zylonischen Hoheitsgebiets war und dadurch eben die Zylonen so erzürnt haben könnte, dass diese gesagt haben, okay, die Menschen wollen anscheinend jetzt auch noch an unsere fossilen Brennstoffe, an unsere Ressourcen und schicken jetzt halt militärische Schiffe in unser Hoheitsgebiet. Lass mal New Caprica und die anderen menschlichen Kolonien zerbomben. Das war der Schluss,
ja,
den er da
daraus
gezogen hat.
Dass er natürlich auch derjenige war, der Bulldog abgeschossen hat, ja, um die Mission zu schützen. Also das ist ja auch sowas. Also du rechnest ja nicht mit Friendly Fire. Also das ist ja schon...
Ja, es galt so oder so als aggressive Handlung, militärische Handlung. Und das haben die Zylonen eben nicht verziehen. Und dann soll im Umkehrschluss dazu geführt haben, dass eben einige Zeit später... Das ist natürlich komplett diffus. Das sind damals Komplexe. Und es ist komplett wahnsinnig natürlich, ja, dass er sich diese Gedanken macht. So von wegen, oh, ich habe da hier so ein Piloten hingeschickt, den habe ich abgeschossen und die dachten vielleicht, der Schuss sei gegen sie gerichtet, meine Güte, wir wollten sie ausspionieren und jetzt zerbomben sie eben die gesamte Menschheit, löschen die gesamte Menschheit aus aufgrund dieses einen Zwischenfalls. Das ist natürlich kompletter Quatsch, aber das macht ja eben auch Rosalind klar, als sie dann sagt, so, das ist alles, nee.
Und sein Sohn ja auch.
Ja, ja.
Sein Sohn meint ja auch, du bist ein Soldat in einem großen Rat. Also bitte,
du hast
nimm dich mal
gemacht,
nicht so ernst.
Du eben sagtest Hybris, genau. Das ist eben 50 Hybris und zum gleichen Teil eben einfach Schuldgefühle, Komplexe. Er sagt, er hat das jahrelang verdrängt und jetzt ist er diesem Zwischending gefangen zwischen, oh Gott, ich bin schuld an allem und oh, ich bin super, super wichtig und habe das alles verursacht.
Aber woran er natürlich definitiv schuld ist, dass er derjenige war, der Bulldog halt einfach abgeschossen hat.
Ja.
Das heißt, ohne diese Entscheidung von Adama wäre er halt einfach nicht jetzt 3 Jahre in Gefangenschaft bei den Zylonen gewesen, was ja wirklich auch, also er wurde ja auch gefoltert und so weiter. Also das wünscht man keinem. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass da Bulldog auch einen gewissen Hass auf Adama hat. Mhm. Und das löst sich ja dann auch auf, als wir dieses Gespräch bekommen zwischen Tai und Bulldog. Mhm. Man hat ja gesehen auf dem einen Bild von dem vorherigen Schiff, auf dem die ja gedient haben, dass die da schon zusammen gewesen sind. Also haben wir Adama auf dem Bild, wir haben Tai auf dem Bild, wir haben übrigens auch Sharon auf dem Bild, habe ich gesehen.
Mhm.
Also die alte Sharon. Oder ist ja jetzt auch, ist ja also ist ja immer noch die alte, egal. Und und aber auch Bulldog.
Ja.
Und das heißt, die gehen da offensichtlich auch einige, viele Jahre zurück. Ich meine, es war ja auch Bulldog, der explizit von Adama ausgewählt wurde. Er meinte, er braucht einen Piloten, dem er vertrauen kann. Und deswegen, wie gesagt, nimmt er ihn.
Mhm.
Und dann fand ich aber auch spannend zu sehen, dass Tai und Bulldog ja offensichtlich auch eine entsprechend lange Freundschaft haben, weil die sich ja wirklich auch um den Hals fallen. Ich dachte so, Moment mal.
Es passt ja altersmäßig ungefähr. Ich weiß immer nie, wie alt die spielen sollen. Ich erinnere mich daran, dass Ron Moore einmal zu Beginn der Serie gesagt hat, er hat Michael Hogan, der Tai spielt, und Edward James Olmos, der Adama spielt. Natürlich vorwiegend aufgrund ihres schauspielerischen Talents und ihres Charisma gecastet. Aber auch, er sagt immer beide, die sehen eben ein bisschen älter aus, als sie sind. Hm. Und ich glaube, Karl Lumley hat sich gut gehalten, aber er ist eben auch ein Mann Mitte 50 und es macht Sinn, dass sie natürlich den Kontakt zu ihm suchen. Also er ist zwar einer vom Fußvolk, er steht da rangseitig sehr weit unter Tai und vor allem Adama, aber er ist eben rein altersmäßig jemand, zu dem die, glaube ich, Anschluss suchen, also eher als zu den jungen Piloten. Und deswegen da, glaube ich, eine gewisse Verbotenheit. Und vermutlich, es käme noch ungefähr hin, dass er, also Karl Lumleys Figur, Novacek, Bulldog, noch mitbekommen haben könnte, den ersten Krieg mit den Zylonen. Der liegt jetzt über 40 Jahre zurück, aber er war zumindest
dann
schon
halt
geboren.
Als Kind.
Ja, dann als Kind,
oder
genau.
Oder Jugendlicher.
Ja, aber das reicht ja auch manchmal. Ich glaube, auch für so eine innige Verbundenheit, gerade in so einem militärischen Kontext, reicht das wahrscheinlich schon, dass man sagen kann, weißt du noch, als du damals 12 warst und ich schon 22?
Ja, ja.
Du warst
ja.
12 und ich war 22. So, sowas.
Ja, genau. Ja, nee, verstehe. Und ja, aber deswegen, und ich fand es aber, ich war überrascht und dachte, ach, guck mal, also da scheinen ja, aber wir kriegen ja, also ich finde es auch so interessant, wir kriegen ja immer nur so kleine Fenster von den Leuten auf der Caprica. Also, dass die ja noch so ein ganzes Leben haben vorher einfach mit auch Bekannten und Freunden und Leuten, mit denen sie lange gedient haben und so weiter, die jetzt aber alle natürlich kein Thema spielen, weil die ja alle tot sind, vermeintlich. Also das finde ich total spannend, wenn dann mal sowas aus der Vergangenheit auftaucht. Und in dem Fall war ich überrascht, wie ja vermeintlich gut sich eben Sal und Saul und ja genau, Saul und Bulldog verstehen. Aber Saul, was ich an Saul halt immer, was ich an ihm gut finde generell, das ist halt kein Bullshit-Typ. Das heißt, der sagt halt einem, wie er es sieht, ob er es richtig sieht, ist eine andere Frage, aber er sagt ja auch, ja, und also was ich auch krass fand war, dass er derjenige war, der ihm gesagt hat, dass Adama ihn abgeschossen hat, dass also Adama nicht den Mut hatte, ihm das selber zu sagen und dass er dann auch Saul meinte, oh, was für ein Idiot, er hat es dir nicht gesagt und dass er dann quasi derjenige war, der ihm das sagen musste, also ist ja auch ziemlich shady.
Ja.
Und ihm dann ja aber auch vorwirft, dass er eben diesen Hass in sich trägt auf Adama und dass es total verständlich ist und dass er da, also dass er sich diesem Hass aber stellen muss, weil, ja. Und dann wurde auch so ein bisschen natürlich man hat auch einen Blick in Saul dann reinbekommen, der eben meinte, ja, er wirft sich das halt auch vor in Bezug auf seine Frau und die Situation auf New Caprica und so. Ich meine, das sagt er so explizit nicht, aber wir die Situation ja kennen, können da eigentlich sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Ja. Also du hast so ein bisschen was auch über den Charakter selbst, dass er enthüllt, weil, also ohne, dass er das quasi enthüllen will, sozusagen.
Ich finde nämlich auch, und deswegen denke ich, bin ich davon überzeugt, dass diese Folge ein besseres Standing im Fandom verdient hätte, dass das sowohl auf so einer eiskalten Story-Seite, also ganz pragmatisch, wie es durchkonstruiert und etabliert wird, hier der Boden dafür bereitet wird, im Sinne von hier, Dienstjubiläum, 45 Jahre, kriegst du Medaille, weil in dem Kontext geht sie dann eben hier Rosalind die Akte von der Dama durch, die ihm Tori dann überreicht und ach, da war er auf dem Schiff, also sag mal so, bereiten dafür irgendwie rein, so storyseitig erstmal den Boden, dafür, dass eben Karl Lumbly, also Novacek, Bulldog wieder auftauchen kann und wir eben wissen, ah, okay, wir haben in der Szene vorher erfahren, der hatte vorher ein anderes Kommando und so weiter, der war nicht immer auf der Galaktika oder zumindest nicht die letzten 20, 30 Jahre, da sind doch Sachen zwischendrin passiert. Das ist gut gemacht oder zumindest handwerklich einfach gut, also ganz solides Storytelling. Und auf der anderen Seite ist eben auch psychologisch schlüssig, das, was du gerade gesagt hast, dieser Aspekt des dieser Aspekt von Bulldog als Katalysator für die Freundschaft zwischen Tai und Adama am Ende, quasi so als Mittler, als Unfreiwilliger, der eben dann wieder so reinkommt und natürlich alte Wunden aufbricht wieder und auch nochmal reinlangt und alles ist so ein bisschen unangenehm und eklig und endet dann fast mit dem Tod von Adama unter der Hand Bulldogs. Aber am Ende des Tages ist er eben indirekt mitverantwortlich dafür, dass eben Adama und Tai wieder zusammenfinden. Und deswegen finde ich auch die Folge im Großen und Ganzen, auch wenn es sehr, sehr konstruiert ist, dann doch gelungen, weil wir einfach ein sehr befriedigendes Ende haben, was ich einfach emotional, psychologisch richtig anfühlt. Und dann finde ich auch diese storyseitigen Unwägbarkeiten, so von wegen, was plant da die Admiralschaft? Haben die ihn wirklich da so reingeritten? Oder ist er irgendwie ein Bauernopfer damals gewesen? Oder trägt er wirklich? Ich finde das gar nicht so schlimm, dass wir darauf keine verbindliche Antwort kriegen. Ja, weil es ehrlich gesagt zu uninteressant ist. Also.
Ja, ja. Ein sehr starker Satz von Tai übrigens, der ja in der Diskussion mit Bulldog, manchmal kann das Überleben auch eine Art Todesurteil sein. Ja. Also diese Problematik eben mit ihm auch und New Caprica und das Überleben seiner Frau und ach ja. Also ich sag mal, da treffen zwei traumageschüttelte Leute aufeinander. Ich sag's dir, ey. Aber ich habe das Gefühl, dass Tai es trotzdem immer noch besser im Griff hat als Bulldog.
Ich find's auf jeden Fall erstaunlich, wie konsequent sie dabei bleiben, diesen Alkoholismus von Tai niemals, ich möchte nicht sagen, in Frage zu stellen, weil natürlich Alkoholismus ist eine furchtbare Krankheit und irgendwie Tai auch kein gesunder Mensch, das sieht man ihm an. Aber es gibt niemals so eine Very Special Episode, in der es heißt so, ich breche jetzt mit meiner Alkoholsucht und gebe alles auf und so. Nee, Tai ist weiterhin der Typ, der eben alles zum Anlass nimmt, was zu saufen. Und abgesehen davon, dass es natürlich auch dramaturgisch, psychologisch alles sehr interessant ist, dieses Zusammentreffen hier mit Bulldog, ist es wie wiederum so eine Szene, wo er sagt, oh, da bist du ja, wieder ein guter Anlass, um zu trinken, komm doch rein. Ich fand das ja, sehr gut.
Ja, ja, aber Teil, der ja auch einfach im Selbstmitleid sich da ergibt, ja, ja. Auch mit dem Klamotten.
Ich erzähle das jetzt so flapsig nach, nichts daran ist flapsig, aber
ja, natürlich. Ja,
es ist konsequent.
Ich habe mich übrigens gefragt, was hat er da auf dem Bett eigentlich gemacht? Hm. Hat er den Range seiner Sehkraft getestet? Also er hat ja die Zigarette immer von rechts dann nach links, also mittig, und in dem Moment, in dem er die Zigarette dann gesehen hat, hat er gesagt, ich sehe sie. Also nach dem Motto, wann genau er dann quasi reagieren kann, wann er was sieht, und dann ist natürlich auch schon zu spät. Also er macht sich jedes Mal dann wieder aufs Neue klar selbst, wie viel er an Range verloren hat und damit eben auch an Verteidigung. Mhm, oder, oder war das? Das war das, oder?
Ja,
oder ich war mir nicht ganz sicher, was er da eigentlich macht.
Das, ja.
Okay, gut. Ich fand am Ende es tatsächlich ein bisschen sehr einfach aufgelöst. Also ich meine, Bulldog hat dann einfach versucht, Adama zu töten. Ty ist dazwischen gegangen. Das ist ein echter Freund. Mhm. Ty ist dazwischen gegangen und dann wird aber Bulldog einfach so entlassen auf ein anderes Schiff. Keine Gefängnisstrafe, keine psychologische Betreuung, gar nichts. Wir lassen ihn einfach mal laufen.
Das ist ja zu hart.
Nein, aber ich meine, theoretisch wegen versuchten Mordes auf den Commander. Also ich meine, mir ist schon klar, warum Adama das einfach ad acta legt, weil er selber ja sich so schuldig fühlt und meint, das ist sozusagen das Geringste, wie ich reagieren kann. Mhm. Aber theoretisch könnte er ihn auch anklagen wegen versuchten Mordes und dann wäre er erstmal in der Brick. Also ich meine, hallo?
So, das macht sich besser, was in den vorherigen Folgen passiert ist, aber nach, ich möchte mal sagen, Folgen, in denen wir gesehen haben, wie einfach dieses, dieser Zirkel der Richter und Ankläger und Exekutoren hier, die Verräter von New Caprica hier alle exekutiert. Mhm. Und dann eine Folge später eben Hilo mehrere zu Lohn tötet, um den Plan hier von Adama und Co. zu vereiteln. Also war eher Rosalinds Plan und Lees Plan. Und jedes Mal dann gesagt wird, ach nee, wir reden nicht mehr drüber, finde ich das ja auch komplett schlüssig, dass sie sagen, okay,
ja,
im Vergleich dazu.
Auf jeden Fall.
Im Vergleich dazu also, sind das hier kleine Kartoffeln. Wie nennt man das?
Zu Adama, aber es hätte auch anders sein können, weißt du? Ja. Naja, und dann wird er jetzt einfach entlassen und ich hoffe, er kriegt psychologische Betreuung auf dem anderen Schiff, weil, okay, also ich meine, er ist eigentlich eine tickende Zeitbombe. Wer sagt mir denn nicht, dass der auf dem anderen Schiff auch ausrastet wieder irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das stimmt schon. Auch die Art, wie er inszeniert ist hier, Karl Lumley, als er da diese Liegestütze macht, dachte ich mir auch, das ist sehr, sehr, Kap der Angst, der Martin Scorsese-Film mit Robert De Niro in der Zelle.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war auch durchaus beeindruckt von der Körperlichkeit von Karl Lumley. Ich hoffe, ich bin mitte 40 auch noch so fit, dass ich hier mühelos auf meinen Fäusten hier so geile Liegestütze machen kann. Ich kann es jetzt nicht, aber vielleicht komme ich dann noch hin.
Ich würde da gerne mal das Behind-the-Scene-Footage sehen. Wahrscheinlich hat er drei. Das waren ja, wie viel Lynchs war es? Drei oder was am Stück? So drei und danach so.
Nein.
Pause.
Nein, die haben gesagt, hier Take 8, Take 12 nochmal. Er hat gesagt, klar, kein
Problem. Der ist fit, natürlich. Also es war so ein bisschen, es hat sich dann so ein bisschen einfach aufgelöst, aber ich meine, wir kennen das ja, es gibt keine Nachbetreuung. In der nächsten Folge ist dann alles wieder gut aber er hat sich quasi von selbst erledigt. Jetzt hat er ja quasi seine Rache ausgelebt und alles ist gut.
Ja.
Nichtsdestotrotz, es war ganz schön, dass Adama ihm dann trotzdem noch die Uniform in die Hand gedrückt hat, so nach dem Motto, ja, also jeder hat eine zweite Chance verdient und ich meine, Adama hat selber zweite Chancen bekommen und diese Chancen, die gibt er natürlich jetzt auch weiter an die Leute, denen er sich verpflichtet gegenüber fühlt und ich meine, das tut er ja definitiv bei Bulldog.
Mhm.
Schöne Nebengeschichte, ich fand cool, dass er Lee ins Vertrauen gezogen hat mit dieser Story. Das zeigt ja uns auch, dass, also ich weiß nicht, ob es ein Versuch ist, da auch wieder näher zu kommen oder ob es einfach zeigen soll, dass die Situation zwischen Vater und Sohn jetzt doch weitestgehend behoben ist. Also, dass die wieder im gegenseitigen Vertrauen stehen zueinander.
Ach, die sind sich ja schon näher gekommen. Jetzt, wo Lee kein Fatty mehr ist, das ist so mag ihn ja der Papa wieder. Ich hier, das hat natürlich mit dem Augenzwinker gesprochen, weil die Serie auch so formuliert.
Schon
so mit
klar.
Nein, du hast natürlich vollkommen recht, aber tatsächlich in dem Moment, wo er so viel Gewicht verloren hat, war, glaube ich, auch die Beziehung sofort wieder besser. Und er hat, steht auch wieder als.
Aber interessant, dass er da zuerst zu Lee gegangen ist. Das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Also, weil Lee ist ja auch gar nicht irgendwie. Also, mittlerweile ist das, glaube ich, schon. Aber ist er überhaupt berechtigt auf dieser Höhe von Security? Hat er die Security Clearance überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also, das war auch so. Aber in dem Moment spricht halt ein Vater mit seinem Sohn und nicht eben der Commander mit der rechten Hand und der Number One.
Ja.
Also das fand ich aber, das war auch eine schöne Geste.
Wobei das könnte auch, Ich glaube, technisch, um da korrekt zu sein, ich bin es ein bisschen spitzfindig, glaube ich, aber ist aktuell Hilo eher so die Nummer 1 von Dharma, solange zumindest Tai außer Dienst ist.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich Tai ist es ja Tai, genau. Auch, ja. Aber,
okay. Lee ist eigentlich der unten da sitzt bei dem Piloten, also das ist unten da auf dem Flugdeck, ja.
Ja, aber da, deswegen gehe ich auch davon aus, hier blurren ja natürlich wieder Lines, ja, also da verwischt sich alles so ein bisschen.
Da hier sind familiäre Bande wichtiger als der militärische
Rang. Genau, eher der Vater, der mit dem Sohn halt redet, genau. Aber das war eine schöne Geste, um einfach auch mal zu zeigen, wie der Ist-Stand der Situation jetzt zwischen den beiden ist. Und auch Lee, der ja sein Vater, ich finde, was ich auch so cool fand, war, dass Lee einfach, ohne auch die genaueren Details zu wissen, hundertprozentig sicher ist, dass sein Vater richtig gehandelt hat, weil der Sohn Vertrauen hat in seinen Vater und in dessen Entscheidungsfähigkeiten, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass der einen Fehler begangen haben könnte. Das fand ich auch sehr spannend.
Ich fand das auch tatsächlich sehr gut. Ich habe aber noch anderthalb Kritikpunkte.
Ich habe mich gewundert, dass Kara jetzt einfach wieder so gesang- und klanglos da als Pilotin arbeitet. Ich meine, ja.
Das ist der halbe Kritikpunkt, ja.
Wir haben gesehen, wir haben gesehen, dass sie sich ja dann wieder in Uniform geschmissen hat, die Haare kurz geschnitten hat. Und das war ja wieder so ein Neustart, so nach dem Motto, ich ordne mich dem, was der Commander gesagt hat, unter und werde quasi wieder nahtlos in meine alte Rolle reinschlüpfen. Und ich meine, das sehen wir jetzt hier auch genau. Aber es war mir dann doch alles ein bisschen zu einfach. Also so dieses Riesendrama in der Folge davor und jetzt plötzlich ist alles wieder gut.
Ah ja, okay. Nee, das wäre jetzt gar nicht so mein halber Kritikpunkt gewesen, sondern eher dafür, der Kritikpunkt ist eigentlich, dass sie überhaupt da ist, weil sie hat keinen wirklichen Mehrwert. Natürlich hat sie einen Mehrwert für die Story, weil sie ist ja hier so die kleine Nancy Drew, die dann quasi das Geheimnis, die Kriminalhandlung, die Krimi-Story hier aufdeckt hinter der ganzen Sache rund um Bulldog und warum der eigentlich.
Sie ist so ein Rottweiler, wenn sie sich einmal
festbeißt. Es fehlt nur noch, dass sie da mit einer Lupe über irgendwelchen Unterlagen sitzt und aha! Aber warum sie? Ich finde, sie ist eben so ein bisschen reingezwungen in diese Story, die nicht so viel für sie hergibt. Und ich weiß, warum sie da ist, weil sie Katie Sackhoff ist und die Hauptdarstellerin, die weibliche und neben Mary McDonnell. Und sie muss ein bisschen was zu tun haben. Das ist so eine halber Kritik, wo möchte ich was sagen. Also ich sehe sie immer gerne, aber ich dachte mir, ich wünsche, sie hätten es jemand anderen gegeben. Eher so einem Typen wie Gator, den man eben schon so etabliert.
Ja, Hilo würde auch total gut passen.
Oder Hilo, ja, das sind eben auch schon so die Figuren, die hat man schon so etabliert als irgendwie ständig misstrauisch und mit so detektivischen Spürsinn und ich meine, aber na gut. Aber ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist diese Mini-Storyline oder dieser Beat, sage ich mal, dieser falsche mit Adamas Kündigung. Und ich war ganz dankbar dafür, dass Ron Moore sich auch im Podcast-Kommentar dazu äußert, dass sie also die Story, ich glaube, man sagt immer, man bricht eine Story, also breaking a story im Writer's Room. Ich weiß nicht, wie sich das ins Deutsche übertragen lässt. An einem Punkt kam, an dem Moore gesagt hat, wir lassen das komplett raus. Und David Icke, der Co-Showrunner und Drehbuchautor, wollte das als Storyline haben, die ganze Folge sich hindurchzieht. So von wegen, er reicht schon zu Beginn, nachdem Bulldog wieder auftaucht, die Kündigung ein. Und dann zieht sich das so durch und am Ende sagt Rosalind, nee, ist nicht akzeptiert. Oder ich zieh's wieder zurück, sagt dann der Dame. So oder so, es ist nicht so geschehen. Und am Ende, so 3, 4, 5 Minuten vor Schluss, als dann eigentlich alles erledigt ist, würde ich mal sagen, und die Fronten geklärt, kommt dann eben der Dame rein mit, ich kündige.
Ja.
Und ich dachte mir, nee, das ist so, das passt nicht.
Vor allen
Dingen,
sie weiß doch noch gar nicht, also hat er ihr eigentlich überhaupt erklärt, was da passiert ist? Er hatte ja auch die Bullshit-Story offizielle Story aufgetischt. Sie weiß ja noch nicht mal, warum er kündigt, oder? Also das ist so.
Das glaube ich auch, ja. Und es fühlt sich einfach in dem Moment für mich falsch an, weil wir hatten ja bereits jetzt diese emotionale Katharsis, im Grunde auch, sage ich mal, ein abgeschlossenes Kapitel in dem Leben von Adama und Bulldog und zu einem geringeren Maße wahrscheinlich Tai. Und jetzt noch zu sagen, ich mache jetzt bei uns nochmal so auf den letzten Metern, kurz vor den Endcredits, nochmal so ein bisschen Spannung, falsche Spannung, auf die keine ist, weil wir natürlich wissen, dass jetzt nicht 3 Minuten vor Schluss Rosalind sagen wird, oh Gott, wir müssen einen neuen Commander finden für die Battlestar, einen neuen Admiral und dass das nicht passieren wird, natürlich.
Ja.
Aber gut, so kriegt Mary McDonnell ein bisschen was zu tun und überhaupt diese ganze Abschlusszeremonie fand ich dann ganz okay.
Ich hatte auch genauso wie Kara, also beziehungsweise also auch so ein bisschen so warum war die da in dieser Episode? Also die wäre nicht wirklich notwendig gewesen, aber es war so, ein bisschen Credit verdienen. Naja, genau. Und dann aber, ich fand das Ende dann aber insofern gut, dass Rosalind dann eben auch gesagt hat, also selbst wenn es dich umbringt, du musst jetzt einfach für deine Crew das jetzt durchziehen und wir haben diese Zeremonie und du kriegst die Medaille und alles ist super.
Ja, even if it kills you, was ich gut finde, so als kleinen Zusatz. Genau. Also, du machst das jetzt verdammt nochmal und irgendwie, du stehst da gerade und lässt dir das scheiß Ding anpinnen.
Ja.
auch wenn es dich umbringt.
Genau.
Der Schluss, wie gesagt, ich mag die Episode wirklich, weil sie psychologisch für mich wasserdicht ist und voller kleiner Momente und wirklich pointierter Dialoge, die die Figuren für mich nochmal gut auf den Punkt bringen oder eben auch zu einem guten persönlichen Abschluss finden, hier mit Adama und Tai. Ich finde auch, wie sie das ganze Gespräch einleiten, bevor sie sich dann da hinsetzen und Tai sagt, ich erzähle dir, was mit Ellen passiert ist, zieht er halt erstmal so ein bisschen auf, so von wegen hier, ich habe gehört, sie haben dir eine Medaille verliehen und Adama sagt, die kriegt man heutzutage für alles.
Für alles,
Was eben auch nochmal so diese jahrzehntelange Freundschaft sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, genau. So von wegen, wir können beide aneinander rumriffen und uns ärgern und sind am Ende des Tages doch dann wieder lieb zueinander.
Ja, ich fand's auch super zum Beispiel, als dann auch am Ende meinte ja dann auch Tai, beziehungsweise, als was bin ich denn jetzt hier, als Freund oder als Angestellter und so. Und dann meinte er, für ein Bier. Und so, ja, okay.
Freust du dich darüber, dass Tai endlich eine ordentliche Piratenaugenklappe hat?
Ich habe mich gewundert, dass sie, als er da auf dem Bett lag, tatsächlich sein Auge komplett gezeigt haben. Ich meine, es war ja nur schwarz, es war jetzt nicht so schlimm, aber ich dachte so, oh, okay. Ja, genau, jetzt hat er doch was sehr viel Furcht.
Ich finde, das ist eine gute Folge und du
also,
auch.
Also es hat wahnsinnig viel für verschiedene Figuren gebracht. Adama hat eine Tiefe bekommen, die vorher nicht da war. Tai hat eine zusätzliche Tiefe bekommen. Ich finde, die Entwicklung auch der Freundschaft oder das Zurückentwickeln zu einer Freundschaft hin zwischen Tai und Adama, weil ich mir auch gedacht habe, oh Gott, wie sollen sie das denn jetzt hinkriegen, ist auch sehr glaubwürdig passiert hier. Also das war alles, fand ich, ganz schlüssig in sich. Es hat mir ganz gut gefallen.
Wir sprechen nächste Woche über Unfinished Business. Ich glaube, wir sind bei Folge 9 der dritten Staffel.
Ja,
genau. Zu Deutsch Der Ring. Und
okay.
Ja, es ist ein, das ist kein Spoiler, es ist ein Boxring.
Okay.
Das ist deswegen kein Spoiler,
keine
weil ich glaube,
nein,
das ist relativ klar, dass man, weil ich glaube, das erfährt man in den ersten 3 Minuten, dass wir hier nicht von einem Ring sprechen, den man an den Finger einer Person steckt, genau. Nächste Woche dann. Eine Folge, die es in einer Extended Version gibt, aber glaube ich nur auf Blu-ray und DVD. Also wer das Boxset zu Hause hat, gerne mal rauskramen. Ansonsten gerne streamen in der Kurzfassung. Anders als solche Extended Episodes, von denen es eben auch schon ein, zwei gab, von denen wir gesagt haben, zum Beispiel Later on the Burns Part 2 war das, glaube ich, das auch schon so eine Extended Fassung verfügbar war, wo man eigentlich sagen muss, dass die einzig guckbare ist Der Ring Unfinished Business auch sehr kurz, gut in der kurzen Fassung guckbar. Okay. Also Menschen, die das hier streamen, müssen sich keine Sorgen machen, was maßgeblich zu verpassen. Aber wir gucken die lange Folge. Britt-Marie, große letzte Worte? Nee, eigentlich nicht. Ne? Wir hören es nächste Woche
alles,
wieder.
Es hat sich alles geklärt, was wichtig war. Und es war wieder eine sehr schöne Folge. Und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Ich bin sehr gespannt.
Sehr gut. Bleibt uns treu. Bis dann. Bye-bye.
Tschüss.
On behalf of everyone in this room, it is my pleasure to present you, Admiral Adama, with the Medal of Distinction for your 45 years of courageous service to the Colonial Fleet. Congratulations.